Der RT-Deutsch Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu Summa Summarum. Heute haben wir zu Gast Gabi Weber. Sie ist seit über 40 Jahren Journalistin, war bei ARD 35 Jahre lang, war beim Hörfunk, hat viele Auslandskorrespondenzen gemacht, hat in Südamerika gelebt, ich glaube seit den 80er Jahren, aber wir werden sie jetzt selber fragen. Herzlich willkommen, Gabi Weber.
Ja, schön, danke für die Einladung. Ich lebe noch in Südamerika.
Genau, darauf wollten wir jetzt kommen. Also Sie sind schon relativ lange in Südamerika?
Ja, seit Mitte der 80er Jahre. Bin zuerst nach Uruguay gegangen, das wurde gerade wieder demokratisch. Und dann 2001 bin ich nach Argentinien. Das war ein sehr furchtbares Jahr für Argentinien mit der Zahlungsunfähigkeit. Es ging drunter und drüber. Aber natürlich journalistisch ist es immer so, dann wird es richtig interessant.
Und Sie haben von dort aus sozusagen nach Deutschland berichtet?
Ja, für deutschsprachige Medien.
Wunderbar. Wir treffen uns ja heute und ich bin sehr glücklich, dass Sie heute hier nach Berlin gekommen sind, weil Sie nämlich in Südamerika lebt. Was passierte eigentlich mit der Übernahme von Monsanto zu Bayer? Fangen wir mal ganz langsam an. Monsanto selbst, davon hat man sehr viel gehört, dass es um Glyphosate ging, dass es sehr viel Klagen gab. Man sagt, viele Wissenschaftler sagen, es gibt viele Krebstote, viele Krankheiten überall, wo Glyphosate eingesetzt werden. Wie ist Monsanto entstanden?
Also ich glaube, Monsanto ist die am meisten gehasste Firma auf der ganzen Welt. Das hängt damit zusammen, dass es eine sehr gute globale Bewegung gibt, die auf diese Umweltprobleme hingewiesen hat. Monsanto hat eine lange Geschichte. Sie hat Saccharin erfunden, bis es verboten wurde, PCB, bis es verboten wurde. Und dann hat sie auch während des Vietnamkrieges hat sie den Agent Orange hergestellt für die US-Armee. Das war ein Entlaubungsmittel, damit wurde Nordvietnam besprüht. Ging nicht nur gegen die Wälder, es sind unglaublich viele Missbildungen danach entstanden und von den Vietnamesen hat niemand eine Abfindung bekommen. Wer eine kleine Abfindung bekommen hat, weil da gab es eine Lobby in den USA, waren die Soldaten. Die
Veteranen.
Ja, die Veteranen, die haben das dann durchgesetzt, die bekamen dann eine kleine Abfindung. Mhm. Die kamen ja auch zurück und waren in Kontakt mit diesem Gift. Und das hat es gegeben. Also, und dann hat Monsanto einen großen Coup gelandet. Es hat dann das Glyphosat und das dazugehörige, also die dazugehörigen Pestizide und eben auch den genmodifizierten Samen erfunden, das Roundup. Das funktioniert so. Das war Mitte der 90er Jahre, kam das dann nach Argentinien. Es gab keine staatliche Überprüfung. Ich habe die Akten gesehen. Es gab nur ein Dekret des damaligen Landwirtschaftsministers. Der hat das dann einfach beschlossen. Das wird jetzt hier nicht weiter untersucht. Das wird jetzt genehmigt. Das ist ja auch modern. Und was da an Schmiergeld geflossen ist, das kann man nur
vermuten. Gab es keine Prüfung dafür, dass es überhaupt auf dem Markt zugelassen werden darf?
Ja, es gibt eine Behörde, die heißt Senasa, die muss sich um die Nichtschädlichkeit von neuen Substanzen kümmern. Die hat auch begonnen, das zu untersuchen. Und da hat er dann reingegrätscht mit seinem Dekret und hat gesagt, jetzt ist Schluss mit den Untersuchungen. Und wir genehmigen das jetzt einfach so. Das Dekret gibt es. Darüber habe ich einen Film gemacht, über die tödliche Agrikultur. Den gibt es bei YouTube, der ist im Netz. Und ist eigentlich alles auch bewiesen soweit.
Allen voran Monsanto. 1996 hatte Monsanto sein Technologiepaket nach Argentinien gebracht. Das allmächtige Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und das dazugehörige genmanipulierte Saatgut.
Die Schäden heute, die wir in Argentinien sehen, sind ganz immens nach über 20 Jahren dieses Modells. Argentinien hat die fruchtbarsten Böden des Planeten. Es hat die sogenannte feuchte Pampa. Die haben da einen Meter Humusschicht. Und das haben sie eben unter Glyphosat und anderen ähnlichen Giften gesetzt. Wir haben entweder Dürren oder wir haben Überschwemmungen, weil das Glyphosat macht die aus der obersten Bodenschicht eine undurchdringbare sozusagen Kappe. Da dringt das Wasser nicht mehr ein und da ist auch keine...
Es versiegelt den Boden
sozusagen. Es versiegelt den Boden und es gibt auch keine Unkräuter mehr, weil es wächst ja gar nichts mehr, außer dem genmodifizierten Soja. Also früher hatte man dann so lange Disteln zum Beispiel, das war wie eine natürliche Drainage, das gibt es jetzt nicht mehr und es gibt irrsinnige wirtschaftliche Schäden. Ja, und für Argentinien ist das natürlich ein Drama. Und was eben den Bauern, es gibt in Argentinien kaum Kleinbauern, wie man das so aus anderen Ländern kennt. Das sind schon Landwirte, die auch ganz ansehnliche Ausdehnungen haben, was man hier als Großgrundbesitzer bezeichnen würde. Also von 500 Hektar aufwärts. Also das entspricht, das sind alles Millionäre auch. Und für die war das am Anfang in den 90er Jahren, das war so toll. Man musste nicht mehr arbeiten, wie das ein Landwirt machen muss. Der muss sich mit Unkraut rumschlagen, mit Ungeziefer. Ja, und dann war das klar, sie haben das Land sozusagen total platt gemacht. Da wuchs nichts mehr, kein Grashalm mehr. Und es wuchs eben nur noch die Soja, diese genmodifizierte Soja. Und die Landwirte saßen im Café, haben dann nur noch den Piloten angerufen, sprüh jetzt mal, ob da eine Schule auf dem Land dabei ist, ist egal, die wurden auch besprüht. Kleinstädte bekamen auch das alles ab. Es gibt in diesen Kleinstädten keine Vorgärten mehr, weil da auch nichts mehr wächst. Ja, dann haben sie die landwirtschaftliche Firma angerufen, jetzt holt mal die Ernte ein, alles mechanisiert.
War Monsanto denn der einzige, also die einzige Firma, die das machen durfte oder durften auch noch andere Firmen sozusagen verschiedene Pestizide anbieten?
Also wir haben heute auf dem Weltmarkt im Grunde drei große komplexe Saatgutfirmen. Das eine ist Bayer mit Monsanto heute, das zweite ist Dow und DuPont in den USA und das dritte ist ChemChina, also China, die Syngenta, die Schweizer, aufgekauft haben. Ja. Natürlich betrifft das nicht nur Monsanto. Wir haben aber bei Monsanto den Vorteil, es gab da immer eine sehr aktive Umweltbewegung, wie auch zu Bayer im Übrigen, die Koordination gegen die Bayer-Gefahren in Düsseldorf zum Beispiel, die da immer sehr gut aufgeklärt haben. Mhm. So, und das war am Anfang für die Landwirte absolut toll. Die arbeiteten nicht mehr, bekamen auch hohe Erträge dadurch in den ersten Jahren. So, und dann fing das nach ein paar Jahren an. Sie mussten heute ist es das Sechsfache an Giften, die sie ausstreuen müssen. Sie müssen.
Das heißt, der Boden wird resistent und man braucht immer mehr Glyphosate und Pestizide, die man einsetzt.
Ja, und wir haben heute 16 Unkräuter, die sind auch resistent gegen die Gifte von Bayer und Monsanto oder Dow und DuPont. Und natürlich haben die heute Ausgaben, die kaum noch eingespielt werden durch die Einnahmen. Das heißt, im Grunde geht es diesen Sojabauern gar nicht mehr so gut.
Ja, ist es so ähnlich, kann man das vergleichen mit dem, was vor einigen Jahren in Indien passiert ist? Gab es denn auch Selbstmorde in Argentinien? Weil in Indien hat man ja davon gehört, die haben keine Ernten mehr eingefahren, konnten sich nicht mehr ernähren und hunderte, tausende Menschen haben sich umgebracht. Wie sieht es denn in Argentinien aus?
Davon weiß ich nichts, aber ich weiß, dass die sich sehr beschweren, dass das Geschäft so nicht mehr läuft. Und es gibt inzwischen auch eine noch nicht so starke, aber immer stärker werdende Gruppe von Bauern. Das sind nie Ökologen gewesen, sondern die aus zwei Gründen gesagt haben, wir machen jetzt Schluss mit den ganzen Pestiziden. Erstens, weil in den Kleinstädten, wo sie gewohnt haben, sind plötzlich die Kinder gestorben wie die Fliegen an irgendwelchen Krebsarten, die es vorher nie gab und für die es keine andere Erklärung gab. Und natürlich haben sie dann gesehen, was machen wir eigentlich? Das war das eine. Und das zweite ist, die Erträge waren auch nicht mehr so gut. Und dann haben die werden beraten von, das habe ich in dem Film auch gezeigt, die werden beraten von Wissenschaftlern, von Ökonomen, von Agronomen, die seit Jahrzehnten nachhaltige Landwirtschaft lehren, wie man das macht, und wieder zurück zur traditionellen gemischten Landwirtschaft gehen, ohne Pestizide, ohne Kunstdünger. Die Argentinier brauchen das nicht. Die haben so viel fruchtbares Gelände, das brauchen die nicht. Und die Kühe, die sie da drauf stehen haben, geben auch einen sehr guten Dung von sich, der eben den Boden auch fruchtbar macht.
2015 zogen die Landwirte in Guamini die Notbremse und entschieden sich für eine Konversion, also eine Umstellung ihrer Äcker auf ökologische Landwirtschaft. Der Agronom Eduardo Cerda berät sie seitdem. Wo früher Gensoja wuchs, werden jetzt Weizen und Luzerne gesät. Unkraut bekämpft er nicht, sondern lässt es wachsen. Es ist bestes Futter für die Kühe. Außerdem nimmt der Klee Stickstoff aus der Luft auf. Cerda ist zufrieden.
Und die haben, ich habe die besucht, die haben auch sehr gute Erträge und ihr Land ist mehr wert. Sie machen Produkte, die sind nicht verseucht. Es gibt diese auffallenden Krebserkrankungen nicht mehr. Das ist noch am Anfang, aber das beweist eben die Gefährlichkeit von diesen Giften, und an erster Stelle ist eben das Glyphosat. Ich habe in Rosario, da gibt es eine medizinische Fakultät, die die Leute besucht, die gehen regelmäßig in diese Sojadörfer. Und die haben ganz klare, belastbare Statistiken, dass die Krebsfälle 3-mal höher sind als im Landesdurchschnitt. Für mich war so klar, als ich diesen Medizinprofessor da interviewt hatte, das wird umkippen, weil es ist, erinnern Sie sich, wie es beim Tabak war. Beim Tabak haben die Unternehmen jahrzehntelang, die Wissenschaftler, wollen wir es aussprechen, geschmiert, überzeugt, dass sie doch besser nicht irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse bringen, die schädlich sein könnten für ihr Geschäft. Und irgendwann kippt es um. Und das war so klar, dass das mit dem Glyphosat umkippen müsste. Die Beweislage ist gut. Und ich meine, die Prozesse, die wir auch in den USA haben, die gibt es ja nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit der Übernahme.
Aber die gibt es ja fast global. Im Grunde fast jedes Land hat ein Problem mit diesen Glyphosaten. Und inzwischen sind einige Länder schon dabei, die gesagt haben, wir lehnen die Glyphosate von Monsanto ab. Also das heißt, es ist eine globale Frage. Weil eingehend haben Sie gesagt, es gibt im Grunde nur die drei Großen, und die geben das halt weltweit weiter. Dieses Problem existiert ja schon länger und die Menschen haben ein Problem damit festzustellen, wer erlaubt denn sowas? Wer prüft denn sowas?
Die Politik. Wir haben es in Argentinien schwarz auf weiß. Die zuständige Behörde hat angefangen zu ermitteln, wissenschaftlich, wie man das eben macht. Und dann grätschte der Landwirtschaftsminister Felipe Solá, der will sich jetzt wieder als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, grätschte dazwischen mit seinem Dekret und hat das verboten, die Untersuchung. Dann wurde das genehmigt. Es gab nie eine Untersuchung in Argentinien. Und jetzt haben wir die Untersuchungen der Wissenschaftler, der Universitäten. Ich warte auf den Punkt, wo die ersten Prozesse, zivilrechtliche Schadensersatzprozesse anfangen werden. Und es geht nicht nur, wir reden bisher nur in den USA bei den Sammelklagen über Krebsfälle. Ich warte darauf, dass die Landwirte kommen und auch die Gelder, die sie aufbringen werden müssen, um ihren Boden, um die Fruchtbarkeit ihres Bodens wiederherzustellen, das Geld wollen die auch haben und das Geld steht ihnen auch zu. Die sind falsch informiert worden.
Und wie kam es eigentlich dann dazu? Also Monsanto ist jetzt diese eine Firma, die also auch Pestizide und eine Chemiefirma im Grunde. Warum wollten die eigentlich verkaufen? Wie kam es dazu, dass Bayer auf einmal Interesse gezeigt hat, Monsanto aufzukaufen?
Ist eine sehr kluge Frage.
Weil es ging ihnen ja gut, Monsanto hat ja viel Geld verdient.
Ja, aber es war schon abzusehen, dass diese Sammelklagen in den USA anhängig sind. Man muss dazu wissen, Also man nennt diese Leute Vermögensverwalter. Und der größte von denen ist BlackRock. Dem gehört sowohl ein ansehnliches Aktienpaket von Bayer, als auch von Monsanto, als auch von der US-Konkurrenz Dow DuPont. Die haben also überall sozusagen ihre Interessen vertreten.
Ich glaube, hier steht bei mir auf dem Zettel circa 17.000 Firmen. An 17.000 Firmen ist BlackRock mit Aktien Teilhaber.
Wir wissen es nicht. Niemand weiß es.
Es ist so viel.
Auch die Bundesregierung weiß das nicht.
Ja.
Die können ja machen, was sie wollen, weil sie so gut wie gar nicht kontrolliert werden. Mhm. Sie sind ja keine Banken, sind keine Hedgefonds. Sie haben eigentlich keine Regulation. Das Problem ist eben genau, dass wir nicht wissen, wie die Fäden gezogen haben. Wir wissen, dass nach der Ankündigung der Fusion haben sich die Aktien erst einmal bewegt. Und das ist das große Geschäft der Vermögensverwalter. Das kann nach unten gehen, das kann nach oben gehen, aber sie wissen ja, wann es sich bewegt, weil sie die Akteure sind. Und dann können sie darauf wetten und Millionen und Milliarden verdienen. Auch BlackRock hat viele Millionen im dreistelligen Bereich allein an der Ankündigung verdient. So, dann ist das Ding über die Bühne gegangen. Es hat sich über mehrere Jahre hingezogen, weil mehrere Länder mussten auch ihr Okay dazu geben. Es ist im Juni letzten Jahres, ist es dann im Endeffekt über die Bühne gegangen. Erst ab diesem Zeitpunkt hatte Bayer Zugang zu allen Büchern.
Aber können Sie sagen, warum das Interesse dann gestartet ist? Ich meine, man hat gehört, es gibt in Amerika diese Sammelklagen von vielen, die Krebspatienten, die gesagt haben, das kann nur daran liegen, weil ich auf dem Feld arbeite und so weiter. Wie kam denn überhaupt Bayer darauf, Interesse zu zeigen?
Also entweder, wir können das nur vermuten, weil uns die Papiere ja nicht vorliegen. Entweder man hat dem CEO, dem Werner Baumann, einfach Flöhe in die Ohren gesetzt und gesagt, du wirst jetzt bei den Großen mitspielen. Du spielst in der ganz großen Liga. Und er ist einfach nicht klug genug gewesen, eine anständige und gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse zu machen. Man hat ihm das erklärt, wie das wird es Synergieeffekte geben, ihr könnt da sparen, ihr werdet Monopolbetrieb werden. Ja, der Aktienwert von Bayer ist seitdem, hat sich praktisch halbiert. Sie sind verschuldet durch die Übernahme. Sie mussten ja sehr viele Milliarden aufbringen. Und die Aktie ist ja auch nichts mehr wert.
Ja, das Kartellamt hat sich ja auch eingeschaltet und hat erstmal überprüft und geguckt, Moment mal, wird das hier nicht zu groß? Aber sie haben es dann nach einer kleinen Prüfung wohl erlaubt.
Das Brüsseler, die Brüsseler haben das, aber nur nach kartellrechtlichen Grundsätzen. Ich habe hier eine Anfrage gemacht im Wirtschaftsministerium in Bonn bei Altmaier, ob sie das denn geprüft hätten.
Ja.
Ich habe mich auf das Informationsfreiheitsgesetz bezogen und habe auch eine Antwort bekommen. 19 Seiten und die bestand aus irgendwelchen Ausschussprotokollen und Presseerklärungen von Bayer. Ich habe dann nochmal extra gefragt, habt ihr das denn nicht überprüft, ob das im deutschen oder im europäischen Interesse ist, dass das mit Monsanto zusammengeht? Ich meine, jedes Schulkind wird sagen, also nicht Monsanto, das ist die am schlechtesten beleumundete Firma der ganzen Welt. Es hängen die ganzen Klagen an. Das war schon abzusehen.
Ja.
Und warum belastet ihr dann das Hauptquartier, also das Headquarter in den USA? Dann nehmt es wenigstens nach Deutschland, damit ihr die US-Gerichtsbarkeit eventuell ausschließen könnt. Nein, die haben das noch in den USA belassen. Also den Leuten müssen sie ins Hirn geschissen haben. Und es ist völlig unklar, warum sie das so machen. Man kann auch bei Übernahmen oder bei Fusionen, ich habe mich ja um den Fusionsvertrag bemüht, wurde mir abgelehnt von Bayer, ich habe ihn mir dann anderweitig besorgt.
Ja, der steht bei Ihnen auf der Webseite.
Ja, der steht auf meiner Website zur Verfügung. Wieso erstens das Hauptquartier und warum haben Sie nicht, sagen wir mal, bestimmte Patente aufgekauft von Monsanto und dann den ganzen Rest auf eine, man würde das im Finanzbereich Bad Bank übertragen, also auf irgendeine Firma, die man dann pleite geht.
Das kann man dann abstoßen.
Das kann man dann abstoßen, die geht dann pleite und man nimmt sich die Rosinen raus.
Ja.
Und dann hat mir Bayer geantwortet, ja, wir haben das ganze Paket mit allen Risiken übernommen. Also da muss man schon sehr dumm für sein. Ich habe dann Bayer gefragt, würden Sie mir bitte den Due Diligence Report zur Verfügung stellen?
Das sind die Risiken, die...
Nach dem deutschen Aktiengesetz muss eine Firma, um die Aktionäre auch zu schützen, muss so eine Risikoprüfung vornehmen. Und das hat man abgelehnt. Man hat gesagt, man hat mich gefragt, würden Sie denn Ihr Testament ins Internet stellen? Fand ich überzeugend, also die Assoziation mit dem Testament, aber na gut, ich habe es nicht bekommen. Ich habe daraufhin Klage eingereicht gegen die Firma Bayer beim Landgericht Köln. Ich habe schon verloren in der ersten Instanz. Meine Argumentation ist folgende. Mir ist natürlich klar, dass das deutsche Informationsfreiheitsgesetz sich vor allem auf staatliche Firmen bezieht.
Das ist eine private Firma.
Es ist eine private Firma, es ist eine Aktiengesellschaft. Ja, ich will ja auch nicht ihre Patente wissen. Ich will auch nicht wissen, wie sie ihre arbeitsrechtlichen Geschichten da machen. Das ist mir alles klar. Ich sehe aber den Fall kommen, und das bin nicht nur ich, das sind auch alle Aktionäre, wie die letzte Hauptversammlung vor kurzem ergeben hat, dass sich Bayer spekuliert hat und dass die Firma pleite geht. Und was wird dann passieren? Dann wird nämlich der deutsche Steuerzahler, wie das bei der Bankenrettung passiert ist, einspringen. Dann wird Frau Merkel sagen, na, Bayer ist allein schon wegen der Ernährungssicherheit und überhaupt wegen der Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft.
Too big to fail.
Too big to fail. Das darf nicht den Bach runtergehen, so wie das hier auch bei der TEPCO den japanischen.
Ja, aber dann freut sich vielleicht ein Dritter, vielleicht BlackRock. Viele können mit BlackRock nicht so viel anfangen. Da ist ja, wir haben einen Herrn Merz von der CDU, der ist ja der Vorstand für Deutschland von BlackRock. Mhm. Ich glaube, die sind überall Aktienteilhaber.
Ja, das ist natürlich, man sollte das mal, also als Bundesregierung würde ich ganz naiv erwarten, dass die Bundesregierung sich mal darum kümmert, welches deutsche Unternehmen eigentlich noch im deutschen Besitz ist oder sagen wir im europäischen Besitz ist. Denn soweit ich weiß, ist von den DAX-Unternehmen eigentlich keins mehr im deutschen Besitz. Wer das mal versucht hat zu untersuchen, das war das Schweizer Wirtschaftsministerium, in diesem Jahr, gerade vor kurzem. Und die sind an irrsinnige Hürden gestoßen, weil wie BlackRock, also es gibt manchmal ab 3% oder ab 5% gibt es so Meldepflichten. Ja, aber BlackRock kann ja 2,99% nur nehmen und dann über eine Scheinfirma auf den Bahamas oder das kostet ja nichts. Das machen die auch immer zu. Das gehört zum Alltagsgeschäft dazu. Haben sie dann weitere 2,99%. So, daran ist das Ministerium in Bern gescheitert. Dem Ministerium blieb da nichts weiter übrig, als zu fragen, wie ist es denn bei den Aktienversammlungen? Welcher Stimmanteil kommt da zum Tragen? Da haben sie sich irgendwie so ein bisschen angenähert. Mhm. Aber vielmehr haben sie konnten auch nur zu Schätzungen gelangen. Und die Schätzung sagt eben, die Hälfte ist im US-Besitz. Also, und für uns Journalisten ist es natürlich noch viel schwieriger, dort zu Informationen zu bekommen. Wir, also auch Wirtschaftsjournalisten, wir stehen einer Riege von PR-Abteilungen gegenüber. Es kommen, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, auf einen Wirtschaftsjournalisten kommt ein ganzes Heer von PR-Leuten. Dazu kommen noch die Lobbyisten. Und die Wirtschaftsjournalisten sind nicht gerade die mit einem großen kritischen Rucksack ausgestattet sind. Also die wollen sich eigentlich mit den Unternehmen nicht annehmen. Die wissen ja, wo die Macht sitzt.
Also kann das nicht sein, dass Bayer, lassen Sie uns mal jetzt ein bisschen über Bayer sprechen. Wir haben über Monsanto gesprochen, was die alles erfunden haben, patentiert haben. Was ist denn Bayer eigentlich für eine Firma? Die existiert schon ziemlich lange, die existierte schon vor dem Zweiten Weltkrieg, hat auch mit IG Farben was zu tun gehabt. Was haben die denn so produziert?
Na, also die IG Farben war das größte Chemieunternehmen der Welt. Also auch noch größer als DuPont und Dow, die übrigens auch sehr nazifreundlich waren, ja, auch ja, während des Zweiten Weltkrieges. Und Bayer, IG Farben hat sehr eng mit dem Naziregime zusammengearbeitet. Die hatten eigene Konzentrationslager für Arbeitskräfte, polnische Zwangsarbeiter, jüdische Zwangsarbeiter. Also die haben unglaublich profitiert im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden dann zerschlagen, aber auch wiederum nicht. Also es entstand dann daraus, entstand eben dann die Bayer AG und es ging eben dann auch Höchst und glaube auch Merck daraus hervor. Bayer wollte auf dem besten Weg sein. Ich glaube, zur Produktpalette von Bayer gehört auch Heroin. Das war auch ein eingetragenes Patent.
Das habe ich gelesen, ja, bis 1950 hatten sie Heroin auf den Markt gebracht. Ganz offiziell.
Ja, ich glaube, es war gut gegen Erkältungen oder sowas. Ne? Ja, auch, also es ist unglaublich. Sie bringen es auf den Markt und hinterher stellt sich dann fest, es bringt die Leute um. Ja, dann gut, dann hat es halt die Versicherung bezahlt. Also
es ist eigentlich eine Pharmaindustrie sozusagen. Also Bayer ist ja bekannt für Medikamente, aber auch für Chemieprodukte.
Ja, ich meine, dann passt es auch ganz gut zusammen, könnte man mal zynisch sagen, wenn sie erst die Gifte aufs Feld rausbringen und dann auch die Medikamente für die Krebsbehandlung.
Ja, das hatte ich mir damals gedacht, als die Fusion, also als es die Sprache davon war, zusammen zu fusionieren, habe ich gedacht, na, aber da haben sich ja zwei gefunden. Die einen machen die Krankheiten, die anderen haben ein Mittel dagegen. Aber dass die Übernahme wirklich stattfand, als so die Sammelklagen begonnen hatten, nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Europa. In Frankreich haben die jetzt, in Lyon hat einer gewonnen. Mhm. Das heißt, da kommen unheimlich Milliarden wahrscheinlich auf Bayer zu, die sie bezahlen müssen. Wie kann man, nochmal, wir müssen da irgendwie versuchen hinzukommen, weil ich glaube auch, das ist das, was sich viele fragen, wie geht sowas? Wer lässt das zu? Wie kann man das tun? Und wenn die jetzt pleite gehen, was hat man da gemacht? Will man das vielleicht zerschlagen alles? Und wer will denn sowas zerschlagen? Sind das dann die anderen zwei, die noch übrig sind, die zwei Großen? Haben Sie da mal in Ihren Recherchen was gefunden, wo Sie da eher hinkommen?
Also wer natürlich direkt davon profitieren würde, wenn Bayer zerschlagen würde, das wäre eben das große US-Chemieunternehmen, das ist Dow DuPont. Und ich meine, wir wissen von dem Projekt von Donald Trump, das ist America First. Also es würde ganz gut doch in diesen Wirtschaftskrieg des US-Präsidenten reinpassen, dass eben ein Konkurrent, in diesem Fall Bayer, ausgeschaltet wird. Ich meine, wir kennen das US-Justizsystem. Da geht es um Schadenssummen. Das ist immer im zweistelligen Millionenbereich. Und ich meine, so ein US-Richter, der urteilt doch mit Herzenslust, wenn nicht die USA, also eine US-Firma, den Schadensersatz bezahlen muss, sondern eben die Deutschen. Dann sind die Deutschen eben blöd genug. Wenn sich die Führung von Bayer gegen den Vorwurf, dass sie hier fahrlässig gehandelt haben, verteidigen will, man könnte auch sagen, strunzdumm, dann sollen sie doch die Papiere auf den Tisch legen. So eine Risikoprüfung, die wird meistens ja nicht aus dem eigenen Haus gemacht, sondern dann wird irgendein Wirtschaftsprüfer damit beauftragt. Dann sollen sie doch mal sagen, wie sie darauf gekommen sind, Monsanto mit allen Risiken zu übernehmen und das Hauptquartier in den USA zu belassen.
Ich wundere mich sehr, weil in Deutschland wird wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, zum Beispiel eine Insolvenzverschleppung nachzuweisen. Ja, also immer wieder bei kleinen Firmen, die schon Monate im Voraus wissen, oh, wir haben kein Geld mehr und weitermachen. Und das wundert mich schon sehr extrem, weil man wusste bei der Fusion schon, dass die Sammelklagen kommen werden. Das heißt, wie kann es sein, dass kleine Firmen wirklich, ne, Insolvenzverschleppung geprüft werden und diese große, immense Firma, also diese Fusion der zwei Großen, einfach zugelassen wird. Das ist mir immer noch ein Rätsel, deswegen habe ich Sie ja heute geholt, weil Sie haben ja 3 Dokumentarfilme schon darüber gemacht.
Die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung hat das begrüßt, die Übernahme von Monsanto. Sie hat das nicht kritisiert, sie hat nichts, Herr Altmaier hat nichts geprüft. Und wenn ein chinesisches Unternehmen hier zum Beispiel einen Roboterbauer aufkaufen will, dann prüfen die sehr lange und sehr intensiv, ob das im europäischen Interesse ist.
Wie war das Volumen nochmal, die Höhe der Übernahme? Kosten?
63 Millionen, glaube ich.
Milliarden.
Ja, Millionen, das ist ja nicht mal Peanuts.
63
ja.
Milliarden?
Ja, ja.
Dollar?
Ja.
Also, das ist schon ein Batzen.
Das ist, da muss eine alte Frau lange für strecken, ja. Ja, das liegt jetzt auch noch als Schulden auf der Firma drauf.
Wie können wir dem Rätsel näher kommen? Mit wem haben Sie gesprochen?
Na, ich hatte natürlich mit der Firma auch Kontakte. Mhm. Bayer hat wenigstens einen gewissen kleinen E-Mail-Austausch mit mir unterhalten, der darin bestand, was sie mir alles nicht geben wollten. In Argentinien habe ich versucht, mit Monsanto ein Interview zu machen. Das ist mir nicht gelungen. Sie wollten sich dazu nicht äußern. Herr Altmaier hat dazu 19 Blatt Papier rausgegeben. Das war die gesamte Prüfung. Und ich hatte jetzt, das Verfahren war jetzt ja anhängig in Köln am Landgericht. Ich hatte auch dann das Bundesumweltministerium eingeladen, mich zu begleiten. Das müsste doch eigentlich vielleicht auch im Interesse der
Umweltschützer,
der Umweltministerin liegen, theoretisch. Also ich bin doch manchmal noch sehr naiv. Ja, da war kein Interesse. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, ob die Bundesregierung blauäugig ist, sieht sie die Gefahr nicht, ist sie dumm, lebt sie in der Blase, sieht sie nicht, dass hier ein Wirtschaftskrieg auch im
Haben Sie eine Antwort Gange bekommen ist? Vom Umweltministerium?
Nein, die haben nicht mal den Eingang bestätigt.
Das heißt, dieses Thema interessiert einfach keinen?
Nein, offensichtlich nicht. Ich kann es mir nicht erklären, warum die Bundesregierung oder die Parteien, die Bundesregierung darstellen, darauf nicht reagieren. Also ich meine, die Opposition hat das eigentlich auch nicht weiterverfolgt. Die Grünen haben ein bisschen mal nachgefragt in den Ausschüssen, ob das nicht vielleicht die Ernährungssicherheit beeinträchtigen könnte und Bedenken wegen des Umweltschutzes. Ja, ja. Aber dass zum Beispiel, also die Linke, die hätte früher von Imperialismus gesprochen. Also ich glaube, das Wort kennen die gar nicht mehr.
Naja, alleine dieser Zustand, dass es nur so wenige Firmen gibt, die den ganzen gentechnologisch umgestalteten Saatgut überall verbreiten, ist ja schon, eigentlich müsste man da doch das Kartellamt noch mehr fragen, dass sie da nochmal wirklich ein Auge drauf werfen, und dass man das vielleicht auch zerschlagen sollte, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht. Die Umweltschäden, die da entstehen, und die Schäden an Menschen werden ja schon dokumentiert. Es gibt ja viele Gruppen, Wissenschaftler und Ärzte, die da wirklich an die Öffentlichkeit gehen und sagen, Leute, hier ist was gar nicht in Ordnung, was hier läuft. Die ganzen Pflanzen und die ganzen Menschen werden krank. Die Böden, die Bienen verschwinden. Aber auch wirtschaftlich gesehen ist das eine Gefahr, also es ist eine Rundum-Gefahr. Mhm. Wie kann man mehr darauf aufmerksam machen in der Bevölkerung vielleicht?
Also ich glaube, es müsste Bewusstsein geschaffen werden, dass wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, die ganz klar in den USA angesiedelt sind. BlackRock ist in den USA beheimatet und vertritt US-amerikanische Interessen. Also das Kartellamt wird sich nicht um das Artensterben kümmern, sondern nur um kartellrechtliche Fragen. Mhm. Darum hat es sich gekümmert und ist, ich weiß nicht wieso, weil es ist natürlich jetzt ein Monopol entstanden, aber das Kartellamt in Brüssel hat das ja zugelassen. Aber warum die Bundesregierung sich nicht um die Konsequenzen gekümmert hat, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man will in Deutschland die Augen verschließen, dass es einen Wirtschaftskrieg gibt, dass sich die Stimmung sehr geändert hat. Herr Trump nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Mhm. Man will das nicht zugeben. Und es sind sehr viele wirtschaftliche Interessen im Spiel. Ich meine, auch der Deutsche Bauernverband sträubt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, dass Glyphosat verboten wird. Es gibt jetzt eine Volksabstimmung in Bayern. Also, ich bin mal gespannt.
Aber auch hier gehen immer mehr Landwirte dazu über, ökologisch anzubauen. Sie haben vorhin das Beispiel in Argentinien gebracht. Wir haben natürlich nicht so riesige Ländereien wie in Argentinien, aber es gehen immer mehr, ich habe erst letzte Woche einen Bericht gelesen, immer mehr wollen ökologisch anbauen. Das Problem ist natürlich nur, wenn nebenan ein Feld ist, das bespritzt wird mit Glyphosat, geht das natürlich auch auf vielleicht kilometerweise, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es geht zumindest an den Rändern über in die anderen ökologischen angebauten Felder. Es kommen aber immer mehr. Ist das die einzige Variante, wie wir dagegen halten können?
Naja, eine Sache ist, dass der deutsche Konsument, also die deutschen Konsumenten, natürlich auch merken, dass das, was sie essen, giftig ist. Das, was ein Tier tötet oder ein Ungeziefer tötet, das ist auch nicht gut zu uns, diese Substanz. Und wenn die bei uns im Urin und im Organismus landet, dann ist das nicht gut für uns.
Wir hatten eine sehr große Demonstration, und zwar heißt die Wir haben satt. Mhm. Da war ich auch dabei, also es waren ganz viele dabei, es waren 250.000 Menschen dabei. Und ich denke, auch da ändert sich was. Also die Menschen beginnen nachzudenken, was tut mir gut, was tut der Umwelt gut. Und das geht aber sehr, sehr langsam voran. Wie könnte man das beschleunigen? Und vor allem, wie gesagt, diese Monopolisierung ist einfach ein Riesenproblem. Und wir kommen da nicht ran, wenn unsere Politiker nicht mitmachen.
Naja, ich glaube, dass die wirklichen Veränderungen nicht übers Parlament kommen, sondern von der Basis erkämpft werden. Und wir haben in Deutschland seit Jahrzehnten eine Umweltbewegung gehabt. Die hat eine Partei dann ins Parlament gespült. Aber die großen Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, das ist auf die Bewegung, auf die Ökobewegung zurückzuführen. Und es gibt in Deutschland ein Umweltbewusstsein. Also das ist hier sehr verbreitet, was ich von Argentinien so nicht sagen kann. Also das fängt erst langsam an. Es ist schwierig, an organische Lebensmittel zu kommen. Lange Zeit waren die auch sehr viel teurer, weil die wurden dann zertifiziert. Das hat es dann nochmal den Preis in die Höhe getrieben. Das war für normale Leute nicht zu machen. Und das fängt ganz langsam an, aber sie haben einen riesigen Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft. Ich möchte ja nicht sagen, im Agrobusiness, das ist gar keine Landwirtschaft mehr. Das ist Business mit riesigen Ländereien, die von undurchsichtigen Finanzgruppen, früher haben sie diese Ländereien gepachtet, inzwischen gehen sie dazu über, die zu kaufen. Man weiß nicht, wo das Geld herkommt und wer dahinter steckt, weil es sind Aktiengesellschaften. Und also
aber anonym. Agrikultur, das ursprüngliche Wort, hat ja Kultur mit drin. Diese Kultur hat sich einfach verändert mit den Jahrtausenden. Jetzt sind wir in einem Business drin.
Wir haben jetzt das Business, wir haben jetzt Farming, aber nicht mit F geschrieben, sondern mit PH, also mit Pharmazeutik. Das ist heute Landwirtschaft, mit der Mechanisierung verbunden. Auch die argentinische Landwirtschaft, die ist moderner als die deutsche. Die ist hochmechanisiert. Sie finden da keinen Knecht oder Kleinbauern oder so. Das läuft auf riesigen Ländereien. Mit Flugzeugen wird da gesprüht, mit den Moskitos, das sind diese Sprühfahrzeuge, wird da gesprüht. Was das Zeug hält, also so ein Sprühfahrzeugsfahrer, der verdient auch seine $3.000. Das ist verdienen gut. Das geht um ganz viel Geld und es gibt keine Lobby für die Verbraucher.
Und die Krankheiten, die dadurch entstehen, also auch gerade diese Fahrer, die auf den Feldern das versprühen, die haben auch, soweit ich mich informiert habe, auch Hautveränderungen.
Kriegen Krebs, die haben, wenn sie mal zu viel von der Flüssigkeit abkriegen, dann können ihnen auch die Fingernägel rausfallen. Die leben dann auch nicht lange. Natürlich sagt man, es gibt Vorschriften und wer zum Beispiel in den kleineren Betrieben jetzt Gifte versprüht, müsste sich, also das kennt man von diesen Mondlanden,
komplett
einpacken. Ich habe in Argentinien, und ich bin viel übers Land gegangen und gefahren, nicht einen einzigen Arbeiter, niemals, nunca, jamás gesehen, der auch nur eine Schutzmaske trug. Das passiert einfach nicht. Und das wissen auch die Unternehmen.
Die medizinische Fakultät der Universität von Buenos Aires warnt nicht nur vor den Rückständen der Pestizide. Sie rät dringend davon ab, Kinder mit Sojaprodukten zu ernähren, mit Sojamilch oder Sojaschnitzeln.
Die hormonhemmende Wirkung der Soja ist nicht hinreichend erforscht, vor allem bei Kindern. Untersuchungen haben hormonelle und reproduktive Veränderungen ergeben, die erst lange nach dem Kontakt mit Soja auftreten.
Alleine das müsste die deutsche Regierung auf den Plan rufen und sagen, hör mal, hier sind die Umweltschutzmaßnahmen gar nicht gewährleistet. Ja. Wir machen so ein großes Fass auf, wenn wir Kleidung aus Indien oder Bangladesch holen, die durch Kinderarbeit oder durch giftige Stoffe, giftige Farben und so produziert werden. Und da ist wieder Ruhe.
Naja gut, dazu musste die Bundesregierung auch getragen werden, um sich dafür zu interessieren, für die Kinderarbeit in Bangladesch. Freiwillig hat sie das auch nicht gemacht. Sie kauft aus Argentinien, wird Biodiesel gekauft, also Soja im Wesentlichen. Ich glaube, das interessiert die überhaupt nicht. Es interessiert ja noch nicht mal die Argentinier im Wesentlichen. Ich meine, wir haben jetzt eine konservative Regierung von Mauricio Macri. Das Land liegt am Boden wirtschaftlich und das Einzige, was noch reinkommt an Geld, ist das, was das Agrobusiness reinspielt. Also ich meine, die vorige Regierung hat das nicht anders gesehen. Das geht da nur um Geld.
Dann bedanke ich mich, Frau Weber, und wünsche Ihnen ganz viel Glück für den Prozess, denn der ist ja wohl für uns alle wichtig.
Ja, der ist auch, ich habe auch Berufung eingelegt, der ist noch anhängig. Es geht ja um die Herausgabe der Risikoprüfung durch die Bayer-Führung. Mhm. Und ich meine, die einzigen, die sich schützen wollen mit der Geheimhaltung, das ist Bauer und seine Leute und BlackRock. Bayer. Selbst die Aktionäre wollen wissen, was gelaufen ist. Er hat ja die Entlastung nicht bekommen. Und ich meine, wir Verbraucher, wir wollen es auch wissen. Die Bürger wollen das wissen.
Vielen Dank und bleiben Sie stark.
Naja, ich probiere es.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.